Was würdest du denn mit einer 25. Stunde am Tag machen, in der du nicht arbeiten dürftest? Ein Sabbatical ist nicht immer nur dann, wenn man bei einem Unternehmen angestellt ist und mit dem Unternehmen ein Finanzierungsmodell gefunden hat, sondern es ist viel größer. Und ein Sabbatical hat auch nicht immer zwangsläufig was mit Erholung zu tun, sondern es kann einfach durchaus sein, aus der Komfortzone rauszugehen, etwas Neues zu erleben, neugierig zu sein und vor allen Dingen mutig.
Weder mit einem Sabbatical noch mit einem Micro-Sabbatical lässt sich jetzt wirklich Unternehmenskultur gar nicht wieder fixen. Ich glaube, dafür ist es dann einfach das falsche Werkzeug, oder?
Ja, ich glaube, es kann Teil dessen sein, damit man es proaktiv anbietet und sagt, hey, wir sind ein cooles Unternehmen, guck mal, was wir für geile Benefits haben. Und es ist wirklich wichtig, dass unsere Mitarbeitenden und sich sie auch wirklich wohlfühlen bei uns, dass sie gerne zur Arbeit kommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Manchmal glauben wir, Leistungsfähigkeit bedeutet immer weiter, immer schneller, immer verfügbar, bis der Körper irgendwann sagt, so nicht mehr, mein Freund. Mein heutiger Gast kennt genau diesen Punkt, nicht aus der Theorie, sondern aus dem eigenen Leben. Sie ist zertifizierte Coach, Speakerin und Trainerin für gesunde Leistungsfähigkeit. Ihr Weg begann ziemlich klassisch. Bankausbildung, Privatkundenberatung, BWL-Studium in Köln. Danach wurde es deutlich weniger klassisch. Weltreise, Sabbatical, über 12 Jahre Fach- und Führungserfahrung bei IKEA in Marketing und Nachhaltigkeit. Und dann kam der Bruch. Nach einem zweiten Sabbatical kehrte sie voller Energie, Ideen und Tatendrang zurück. Eigentlich bereit für den nächsten Karriereschritt. Stattdessen brannte sie aus. Heute sagt sie nicht, Menschen müssen einfach resilienter werden. Sie sagt, Unternehmen müssen früher hinschauen. Bevor Fach- und Führungskräfte ausfallen, bevor Leistung kippt, bevor gute Menschen innerlich oder ganz gehen. Seit April 2022 ist sie Unternehmerin. Sie unterstützt mittelständische und große Unternehmen, Führungskräfte und Teams dabei, nachhaltig leistungsfähig zu bleiben. Und ihr Ansatz klingt erstmal klein, hat aber einen ziemlich großen Hebel. Mikro-Sabbaticals. Was genau das ist, warum Auszeiten nicht erst beginnen dürfen, wenn alles zu spät ist und was gesunde Leistungsfähigkeit wirklich bedeutet. Hallo und herzlich willkommen im Ja klar Podcast, Nina Kuhlmann. Nina, sind Mikro-Sabbaticals in Unternehmen oft nur die eleganteste Form von Reparaturbetrieb, weil wir eigentlich viel zu spät merken, dass Menschen längst über ihre Leistungsgrenze hinaus sind?
Ja, in der Tat. Das kann man so sagen. Und gleichzeitig ist es so, dass wir ja mit einer Unternehmenskultur schon ganz, ganz anders starten können. Das heißt, wenn wir von vornherein eine Unternehmenskultur aufgebaut haben, wo das Thema Selbstführung für Führungskräfte, aber auch für Mitarbeitende schon mit integriert haben und die wissen, wie sie mit speziellen Situationen umzugehen haben, resilient sind, achtsam sind, dann bräuchten wir auch tatsächlich keine Micro-Sabbaticals mehr in die Welt schicken, denn jeder wird es schon von alleine aus machen. Und deswegen brauchen wir es aber trotzdem, weil wir einfach an den Zahlen sehen, die Jahr für Jahr rauskommen von den unterschiedlichsten Krankenkassen, dass die psychischen Erkrankungen immer mehr steigen und das Thema Prävention einfach noch viel zu unterentwickelt ist in den einzelnen Unternehmen. Und dann ist es egal, in welche Branche und auch egal, in welche Größe eines Unternehmens wir reingucken.
Bevor wir auf das Thema Unternehmenskultur draufschauen, was natürlich ein absoluter Kracher ist, auch jetzt für den Ja klar Podcast so generell, weil das ist, glaube ich, einer der roten Fäden oder eine zentrale Erkenntnis, ne, dass vieles immer mit Kultur begründbar ist, ob jetzt gut oder schlecht, sei mal dahingestellt, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber lass uns doch, bevor wir das Thema nochmal in Angriff nehmen, lass uns das Thema Mini- oder Micro-Sabbaticals nochmal ein bisschen auseinandernehmen, weil jetzt nicht alle, und da schließe ich mich tatsächlich auch mit ein, ich sage ja immer, dass mein eigener Podcast meine eigene Lernreise auch ein Stück weit ist. Magst du uns kurz nochmal in die Welt der Micro-Sabbaticals mitnehmen? Was ist das eigentlich?
Ja, das mache ich total gerne. Aber bevor ich euch in die Welt der Micro-Sabbaticals mitnehme, würde ich ganz gerne bei den Sabbaticals anpacken oder starten, denn viele können auch das nicht definieren. Und ja, deswegen starten wir einfach da, um alle auch abzuholen. Ein Sabbatical ist für mich eine berufliche Auszeit, die umgesetzt werden kann, während man in einem Unternehmen, in einer Organisation oder auch selbstständig ist. Oder aber man setzt es um, während man in einer Pause ist, zwischen zwei Jobs, zwischen zwei Unternehmen. Also das kann bezahlt, das kann aber auch unbezahlt sein. Also es gibt unglaublich viele Definitionen oder viele, viele Bereiche. Ein Sabbatical ist nicht immer nur dann, wenn man bei einem Unternehmen angestellt ist und mit dem Unternehmen ein Finanzierungsmodell gefunden hat, sondern es ist viel größer. Das heißt auch, wo ich damals nach meinem Studium das erste Sabbatical gemacht habe, und jetzt werden wahrscheinlich schon die ersten Stimmen laut von Menschen, die vielleicht denken, so was, die kann doch nicht direkt nach dem Studium. Doch, kann sie. Und sie hat auch vorher schon 4 bis 5 Jahre bei einer Bank gearbeitet, da die Ausbildung gemacht und als Privatkundenberaterin gearbeitet. Weil sonst hätte ich mir das wahrscheinlich selber auch nicht erlaubt, das muss ich zugeben. Und genau, also so viel erstmal zum Thema Sabbaticals. Ne? Das ist ein viel größer gefasster Begriff und gleichzeitig darf ich auch dazu sagen, dass es nicht immer ein Jahr sein muss. Es kann durchaus auch einfach mal 3-4 Monate sein. Ich kenne Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich innerhalb von einem Sabbatical so ein ganzes Jahr machen sollte. Das ist so viel Zeit. Und dann stoppe ich schon immer direkt und sag: Moment, schon mal drüber nachgedacht, dass es nicht ein ganzes Jahr sein muss, nur weil es von dem Begriff Sabbatjahr kommt oder aus der Tora letztendlich, aus dem Jüdischen, dass da damals halt 6 Jahre lang die Felder bestellt worden sind und im 7. Jahr, und da kommt es das Jahr halt her, dann Pause, also da durfte die Erde einfach mal durchatmen. Und daher kommt das, dass es ursprünglich mal ein ganzes Jahr war, sich das aber weiterentwickelt hat und auch Professoren an der Uni auch einfach nur ein Forschungssemester hatten. Das heißt, da ist es schon gekürzt worden auf ein halbes Jahr. Und deswegen gibt es für mich keine feste Definition. Es kann, wie gesagt, 2 Monate sein. Es können aber auch bis zu, weiß nicht, über ein Jahr hinausgehen, auch 2 Jahre sein. Also das darf sich jeder selber definieren und gucken, wo er Bock drauf hat und vor allen Dingen auch, was er tatsächlich braucht. So. Und jetzt sind wir aus der Welt der Sabbaticals. Geht's jetzt ein bisschen tiefer rein? Passt das so für dich, Stefan, oder hast du noch eine Rückfrage?
Ja, das ist fantastisch, weil das sehr, sehr gut auch zu meiner Art passt, Dinge in den Kontext zu rücken. Ne? Deswegen ist es, glaube ich, sehr clever, erstmal zu sagen, bevor man auf Micro-Sabbaticals eingeht und die versucht, irgendwie einem Geschäftsführer in 2 Minuten zu erklären, was das jetzt eigentlich ist, weil öfters hat man auch nicht mehr Zeit so zwischen Tür und Angel. Ne? Mhm. Erstmal das große ganze Konzept der Sabbaticals auseinanderzunehmen. Nee, das finde ich, didaktisch macht das total Sinn. Und ich habe ähnliche Berührungspunkte oder noch keine persönlichen, so wie du, mit dem Thema Sabbatical. Das, was mir aber oft zu Ohren kommt, ist, und du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich glaube, die Perspektiven auf so ein Sabbatical, die sind leider Gottes wie bei ganz vielen HR-Themen nur mal New Work als Begrifflichkeit da reingeworfen. Mein Gefühl ist, dass sich jeder seine eigene Definition davon baut, gerade so, wie es ihm oder ihr in den Kram passt. Und mit in den Kram passen meine ich in aller Regel dann Unternehmen. Ne? Und dann hast du da gewisse Perspektiven drauf und dann wird das sofort in eine Schublade gesteckt. Ja, und dann wirst du auch als Mensch, als Persönlichkeit sofort in eine Schublade gesteckt, wo du überhaupt nicht reinpasst. Ne? Und deswegen finde ich es gut, dass du da gerade direkt Wind aus den Segeln genommen hast und den Leuten, die sofort sagen, ja, Sabbatical, wie kann man das denn so früh in der Karriere machen? Ja, wenn ich mal ein paar Jahre in der Bank gearbeitet habe, da kann ich doch noch nicht ausgebrannt sein, so ungefähr. Ne? Also das sind ja häufig so diese Gedankenmuster, die dann, ich glaube, die haben gar keinen bösen Hintergrund meistens, nur sind das so Gedankengänge, die einfach kommen und dann übertragen werden auf andere, was dann aber leider in der Konsequenz maximaler Quatsch ist. Ne? Deswegen ist es gut, dass wir, glaube ich, nochmal dieses Thema Sabbatical einmal definiert haben. Mir war auch persönlich nicht so bewusst, dass es vom Sabbatjahr kommt, aber das ergibt zumindest so als Fundament schon mal durchaus Sinn. Man stelle sich mal vor, jedes 7. Beschäftigungsjahr wäre ein Sabbatjahr bei uns im Land. Was wäre denn dann hier los? Oh, das wäre ja krass. Ich glaube, das wäre Prävention pur. Ja.
Aber hallo, ja, ganz genau.
Das ist aber nicht so. Die Realität ist aus meiner Perspektive eine komplett andere, weswegen ja so Konzepte wie Sabbatical und dann auch Mini- oder Mikro-Sabbaticals durchaus ihre Daseinsberechtigung haben. Ne? Deswegen lass uns mal dabei bleiben, wenn du das einem Geschäftsführenden erklären musst und du hast tatsächlich diese klassischen 90 Sekunden oder 2 Minuten, was sagst du dem dann als erstes, was das ist?
Stefan, ich auch sorry, wenn ich da jetzt noch mal irgendwie reingehe, aber du hast eben sowas Wichtiges gesagt, wo ich auch nur mal kurz aufräumen möchte. Das ist mir total wichtig. Und zwar hast du gesagt, dass du das Thema Sabbatical in Verbindung gebracht mit, oh, da ist jemand ausgebrannt. Meine Intention damals, mein erstes, mein zweites und auch mein drittes Sabbatical zu nehmen, war nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass ich ausgebrannt war, sondern ich hatte schon immer den Traum, dass ich mal nach Neuseeland wollte. Und ich wusste, wenn ich das für 3 Wochen mache im Urlaub, ne, so viel Urlaub habe ich damals bekommen am Stück, dann ist das zwar eine schöne Zeit, aber dann habe ich nur ein bisschen von diesem Land kennengelernt und das war mir zu wenig. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte gerne 6 Monate dahin. Das heißt, meine Motivation dahinter war erstens dieses Land und die Leute da kennenzulernen und die Kultur und vor allen Dingen auch das Thema Fear of Missing Out. Ich hatte das Gefühl, dass meine Kommilitoninnen und Kommilitonen im Studium damals was gemacht haben, was ich nicht mitgekriegt habe, dass ich da Angst hatte, wirklich was zu verpassen. Und dann habe ich gesagt, ich setze das jetzt am Ende des Studiums, weil da habe ich die Möglichkeit, bevor ich in dieses große Hamsterrad einsteige, ne, die mit dem Namen arbeiten, dann nochmal vorher etwas zu erleben, unabhängig davon, was ich dann während dieses Jahres gemacht habe. Das heißt, da habe ich die Welt bereist, nicht nur Neuseeland, ich war in Südostasien, in Australien, auf den Fidschis. Und das hatte rein gar nichts mit dem Thema Burnout zu tun, sondern es war einfach ein absoluter Traum. Und genau mit dieser Motivation bin ich dann auch in 6 Jahre später in das zweite Sabbatical gegangen und dann ein paar Jahre später nochmal in das dritte, wobei das dritte Sabbatical, das waren 9 Wochen. Und da bin ich nicht gereist, sondern ich bin an einem Ort geblieben. Und zwar habe ich auf 9 Wochen lang auf einer Schweizer Hütte gearbeitet und wollte einfach mal in eine ganz andere Welt eintauchen. Das hatte dann auch nichts mit Erholung zu tun, das muss ich auch dazu sagen. Und ein Sabbatical hat auch nicht immer zwangsläufig was mit Erholung zu tun, sondern es kann einfach durchaus sein, aus der Komfortzone rauszugehen, etwas Neues zu erleben, neugierig zu sein und vor allen Dingen mutig. Und das bringe ich, und das habe ich auch damals schon immer, mit dem Thema Sabbaticals in Verbindung gebracht. So, nochmal eine ganz andere Perspektive darauf und gleichzeitig kenne ich es natürlich auch, also nicht natürlich, sondern das ist meine Geschichte, habe selber auch einen Burnout erlebt, hatte mittelgradige Depressionen und hätte da mal vielleicht ein Sabbatical, vielleicht aber auch ganz andere Strategien und Maßnahmen gebraucht, um halt eben nicht in diesen Burnout reinzurutschen. Dass das nicht von heute auf morgen passiert, ist mir heute auch klar. Und heute kann ich mit diesen Erfahrungen auch einfach so vielen Menschen weiterhelfen, weil ich schon fühle, die müssen nur 2, 3 Sätze mit mir gesprochen haben und ich weiß schon, an welchem Punkt sie stehen. Oder zumindest kann ich mich viel besser in sie hineinversetzen, als dass ich es damals konnte, weil ich selber diesen Weg gegangen bin. Und das ist einfach nochmal eine andere Ansicht, ne, zum Thema Sabbaticals, dass es halt nicht immer nur der hat ein Sabbatical gemacht, offensichtlich braucht die mal eine längere Auszeit, sondern man kann halt auch in den Burnout reinrutschen, obwohl man 2 oder 3 Sabbaticals gemacht hat, ne, so wie es mir halt passiert ist. Und daraufhin bin ich dann halt auch, und jetzt kommt die Schleife oder die Kurve in Richtung Micro-Sabbaticals, dass ich gemerkt habe, selbst 2, 3 Sabbaticals können nicht davon abhalten, in einen Burnout reinzurutschen, wenn man nicht andere Werkzeuge hat, die einen unterstützen. Unter anderem wäre es dann halt ein Micro-Sabbatical, das als Auszeitkultur ins Unternehmen einzuführen, damit Mitarbeitende, damit vor allen Dingen aber auch Führungskräfte merken, wie wichtig es ist, sich selber erst einmal zu führen, bevor man dann in der Lage ist, andere Menschen zu führen. Und das habe ich auch erfahren, konnte ich nicht. Ich hatte 8 Mitarbeitende, ich war Micromanagerin und habe nicht vertraut und ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man als Führungskraft falsch machen könnte. Gut, jetzt mag dir eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zuhören, das weiß ich nicht und vielleicht auch hoffentlich was anderes sagen, aber gleichzeitig weiß ich halt, was ich jetzt anders machen würde, wenn ich nochmal festangestellt wäre und als Führungskraft im Unternehmen oder in einer Organisation wäre.
Moinsen, Die heutige Episode wird dir präsentiert von Leapsum, der HR-Plattform für leistungsstarke Teams. Die meisten Unternehmen treffen ihre wichtigsten Personalentscheidungen, wer befördert wird, wer Unterstützung braucht oder wen sie als nächstes so einstellen, auf Basis miserabler Daten. Nicht, weil sie es nicht besser machen wollen, sondern weil die relevanten Informationen über verschiedenste Systeme verteilt sind. Recruiting hier, Performance da und Mitarbeiterfeedback wieder ganz woanders. Leapsum ist die einzige KI-gestützte HR-Plattform, die dabei hilft, deine Talentdichte im Unternehmen zu erhöhen. Leapsum verbindet den gesamten Employee Lifecycle auf einer KI-gestützten Plattform. Vom ersten Bewerbungsgespräch über Entwicklung und Performance bis hin zur Vergütung. Und jetzt geht Leapsum noch einen Schritt weiter. Mit Leapsum Recruiting beginnt diese Datenbasis nicht am ersten Arbeitstag, sondern bereits im Recruiting. Die Erkenntnisse aus dem Auswahlprozess bleiben erhalten und bilden die Grundlage für fundierte Personalentscheidungen vom ersten Interview an. Leapsum Recruiting befindet sich aktuell im Early Access. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, findet ihr die Warteliste unter leapsum.com oder einfach über den Link in den Shownotes. Und jetzt zurück in unsere Episode.
Ich glaube, das ist aber eine schöne Herleitung, ne? Weil dieses, das, ich glaube, Menschen, die hier auch bei uns oder bei mir im Podcast dann auch zuhören, die wissen das mittlerweile auch, dass es, glaube ich, auch bei solchen Themen jetzt nicht unbedingt die perfekt definierte Antwort gibt, ne? Und warum nicht mal, wenn ein Geschäftsführer zwischen Tür und Angel ist, genau so eine Antwort dann auch geben, ne? So nach dem Motto, vielleicht erstmal damit starten, was es eigentlich nicht ist und vielleicht eine Gegenfrage stellen, ne? So nach dem Motto, wo hast denn du das aufgeschnappt? Warum ist denn das jetzt gerade, warum ist das jetzt gerade wichtig für uns, ne? Hier brennt die Hütte, wir müssen hier 500 Leute entlassen oder sowas. Ne? Das sind so im Moment die harte Realität im Sommer 2026, dass wir gefühlt jeden Abend in den Nachrichten oder auch vormittags immer wieder hören, dass da 5000 Leute entlassen werden. Und das sind alles Marken, wo die Menschen entlassen werden. Ne? Das heißt, der Wandel beziehungsweise der industrielle Wandel, der ist in vollem Gange. Und mein Gefühl ist, dass viele das noch überhaupt gar nicht irgendwie geschnackselt haben, ne? Was da wirklich abgeht. Und das ist natürlich eine ganz andere Flughöhe, als dass man da mit einem Geschäftsführenden oder mit einem Vorstand über eine Mini-Sabbatical oder sowas spricht, ne? Weil das ist, glaube ich, wirklich häufig so, diese Glaubenssätze dahinter. Mhm. Und ich habe es ja gerade auch in einen Zusammenhang mit einem Burnout gebracht, ne? Mhm. Völlig unbewusst und ohne böse Intention. Aber ich glaube, genau diese Glaubenssätze, die muss man erstmal bei diesem Thema aufbrechen, ne? Und ich glaube, da können wir schon die erste Brücke zurück auch zum Eingang der heutigen Episode bauen. Es fängt halt meistens alles schon vorher an. Deswegen vermute ich, lässt sich weder mit einem Sabbatical noch mit einem Micro-Sabbatical lässt sich jetzt wirklich Unternehmenskultur oder sehr viel Kulturarbeit gar nicht wieder fixen. Ich glaube, dafür ist es dann einfach das falsche Werkzeug, oder?
Ja, ich glaube, es kann Teil dessen sein, damit man es proaktiv anbietet und sagt, hey, wir sind ein cooles Unternehmen, guck mal, was wir für geile Benefits haben. Und es ist wirklich wichtig, dass unsere Mitarbeitenden und sich auch wirklich wohlfühlen bei uns, dass sie gerne zur Arbeit kommen. Und ja, jeder hat mal einen Tag, wo es einem nicht so gut geht. Und das versteht dann auch jeder. Aber es ist viel leichter, ja aufzufangen, wenn alle anderen sagen, ach ja, kenne ich auch. Komm, lass mal kurz reden. Das ist Miteinander, das, was wir, glaube ich, in diesen heutigen Zeiten noch viel mehr brauchen, als das jemals der Fall war. Und dann hast du, Stefan, eben noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt, dass die Frage ist, ne, wie denken denn jetzt zum Beispiel auch Geschäftsführende oder HR-Verantwortliche über das Thema Sabbatical? Mhm. Und das dann halt nicht in Verbindung mit, oh Gott, nee, das erlebe ich auch ganz oft, wenn ich irgendwo im Unternehmen bin, wie Sabbatical-Motivatorin. Nee, setz mal unseren Mitarbeitenden hier kein Floh ins Ohr. Die brauchen wir, ne? Die da sind, sollten da langfristig da bleiben. Oder aber es wird gerade eine andere Strategie im Unternehmen geführt. Dann sind wir aber auch auf einem anderen Weg unterwegs. Und die Geschäftsführenden, die HR-Verantwortlichen oder Abteilungsleiter, die am smartesten sind und die, mit denen ich in den letzten Jahren zusammengearbeitet habe, die sind neugierig, wenn sie einen Lebenslauf lesen und da steht ein Sabbatical drin, weil die interessiert sind, was hat diese Person dazu bewogen, diese Auszeit zu nehmen. Und da mal hinter nachzuhorchen und neugierig zu sein, zu sagen so, okay, was hat denn das mit Stärken zu tun? Was ist denn das für eine Ressource, dass ein Mensch sich aktiv für eine Pause entscheidet, obwohl wir mit ganz vielen Glaubenssätzen, ne, aufgewachsen sind, wir innere Antreiber haben, jeder, ja, unterschiedliche und gleichzeitig sind sie dann doch sehr, sehr gleich. Und sich dann halt aber auch erlauben, da genauer hinzuschauen und dann zu merken, so, boah, krass, die Person hat mal wirklich Courage, ne, und weiß halt, warum sie sich für diese Auszeit entschieden hat, weil sie halt einfach zu sich gestanden hat, weil sie wusste, das ist jetzt genau das Richtige. Entweder weil ein Traum verwirklicht werden wollte und die Person Soft Skills ohne Ende mitgebracht hat, die sie zur Führungskraft auch teilweise wirklich qualifizieren und gleichzeitig aber auch vielleicht gesagt hat, so, ich kann gerade nicht mehr, Schwäche zuzugeben, ist so unglaublich stark. Und ich wünschte, dass wir viel mehr Menschen in hohen Positionen hätten, die selber mal Schwäche zugeben könnten, sich verletzlich zu zeigen und dann auch wirklich eine Verbindung mit den Führungskräften, mit den Mitarbeitenden wirklich einzutauchen und zu sagen, so, puh, ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht, aber mir geht's gerade gar nicht gut. Und ich brauche halt eine Lösung. Und ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen. Das, wie gesagt, müssen nicht mehrere Monate sein oder ein ganzes Jahr. Vielleicht sind es dann halt auch einfach mehr 4 Wochen, die unbezahlt sind, die gerade eben nicht eingeplant sind. Aber alles ist doch besser, als die Person dann krank schreiben zu lassen, weil sie nicht mehr kann. Nur auch aktiv auf Mitarbeitende zuzugehen, weil Führungskräfte gemerkt haben, dass da gerade irgendetwas nicht rund läuft, dass sie halt nicht mehr die Performance bringen, die sie mal gebracht haben. Ja bitte, wie wertvoll ist das denn? Weil meine Führungskraft, wenn ich Geschäftsführerin bin und meine Führungskräfte merken, empathisch sind, dass da etwas nicht rund läuft oder sie selber auch nicht mehr rund laufen und dann zu mir kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist und dann wäre es mir wahrscheinlich schon aufgefallen oder ich hätte es im besten Fall auch selber schon angesprochen, aber es ist einfach so eine Win-Win-Win-Situation, wenn alle Beteiligten ein bisschen empathischer zu sich selbst sind, wenn sie sich selber noch besser führen könnten und dann halt auch den Kundinnen und Kunden einfach länger leistungsfähig zur Verfügung zu stehen und dann nach einem Urlaub wiederkommen und sagen, also Sabbatical brauche ich nicht. Ich habe gerade keinen großen Wunsch, aber vor allen Dingen brauche ich auch nicht die Energie, weil ich habe sie jetzt während eines Urlaubs aufgetankt und ich brauche da nicht mehrere Monate für.
Ja, da beschreibst du so ein bisschen die Quadratur des Kreises, glaube ich mir, was das Thema angeht.
Ja,
ne?
total.
Ich habe auch hier im Ja-Klar-Podcast insbesondere, ich erinnere mich gut an das Gespräch mit der Dr. Jasmin Kurzhals, wo wir auch über das Thema Mental Health First Aid gesprochen haben, also auch so ein bisschen das Thema Führungskräfte in den Mittelpunkt gerückt. Was kann man bei seinen Mitarbeitern auch beobachten, wenn auf einmal jemand, der sonst sehr performant ist, auf einmal gar nicht mehr irgendwie in Meetings teilnimmt und überhaupt keine Redebeiträge mehr leistet, ne? Da waren wir so ein bisschen im nicht die Jasmin und ich im gegenseitigen Konflikt, sondern wie brechen wir das auf? Wo hört Fürsorgepflicht, was übrigens in einem Arbeitsvertrag verankert ist, wo hört das auf und wo fängt vielleicht schon etwas Therapeutisches auch an? Ne? Weil wir können, und ich finde das total berechtigt zu sagen, dass Führungskräfte da tatsächlich durchaus einen Schnaps empathischer sein können und das irgendwie beobachten können, da gehe ich immer mit. Jetzt weiß ich aber auch aus der Persönlichkeitsforschung heraus, dass nicht jeder Mensch das gleiche Maß an Empathie auch als überfachlichen Skill oder Kompetenz mitbringt. Jetzt gibt es Menschen, die legen mir das sehr, sehr nahe, dass ich eine hohe Empathiefähigkeit habe. Ich garantiere dir, es gibt auch Menschen da draußen, die sagen, was ist das denn für eine Arschloch? Der hat ja gar nichts auf der Kette, ne? Das ist immer Selbst- und Fremdwahrnehmung.
Total,
Und da dürfen wir den Führungskräften aus meiner Sicht auch nie zu viel Bälle zuspielen oder zu viel Themen aufladen, weil dann sind wir genau bei dem Punkt, den du auch schon genannt hast heute. Die brennen gegebenenfalls auch aus oder denen geht es vielleicht mit der Situation auch einfach nicht gut, ne? Und warum sagt der Bernd jetzt auf einmal hier Quadratur des Kreises? Naja, weil wenn wir auf einmal als GmbH oder als AG, wo wir Gewinnerzielungsabsichten haben, ne, da zählt in HR das Resource zählt einfach mehr als Human. So, ja. Und da sind wir in einem maximalen Zielkonflikt unterwegs, der sich normalerweise nicht wirklich auflösen lässt, es sei denn, wir verankern es, wie du es auch schon gesagt hast, immer mehr in die Führungsverhaltensweisen. Und dann sind wir beim Thema Unternehmenskultur, ne? An was kann ich es beobachten? Und wenn ich Führungskräfte habe, die Verhaltensweisen ihrer Mitarbeitenden erstmal bewusst machen oder nicht mehr unter den Teppich kehren, sondern ans Tageslicht bringen und dann darüber vernünftig diskutieren und die Hand reichen und sagen, sollen wir mal drüber nachdenken, Nino, ob es nicht jetzt gerade mal vielleicht an der Zeit ist, irgendwie, ich habe deinen Resturlaub schon geprüft, haben wir nicht, aber wollen wir nicht irgendwie sowas machen wie unbezahlten Urlaub oder willst du dich einfach mal eine Woche rausnehmen, willst du dich krank schreiben lassen, also da dann auch gemeinsam irgendwie Lösungen zu finden, ohne zu sehr in das Spielfeld des Mitarbeitenden zu treten, weil da ist die Grenze sehr, sehr, da muss man auch sehr, sehr empathisch sein und Fingerspitzengefühl haben, was man seinen Mitarbeitenden denn jetzt wirklich auch zuwirft und was die auch wirklich annehmen können, ne? Ja. Weil dann gibt's ganz viele, die sagen, nee, Stefan, mir geht's eigentlich super. Ich habe gerade nur ein bisschen Stress zu Hause, auch mit den Kindern und so, aber das wird alles schon wieder. Und wenn ich dann natürlich eine Unternehmenskultur habe, wo es sehr normal ist, dass man sich auch verletzlich zeigen darf, was wiederum auch in unserer sehr männlich geprägten Arbeitsführungswelt auch nicht wirklich Teil des Spiels ist, ne?
Noch nicht.
Ich unterstütze immer alles dazu, dass es in die Richtung auch geht. Leider haben wir auch in der Politik bei uns im Land jetzt nicht immer unbedingt die größten Vorbilder, was das angeht. Vielleicht wird's ein bisschen der neue Bundestrainer, von dem ich sehr, sehr viel halte, ne? Von Jürgen Klopp. Da gibt's auch schon ein paar Leadership-Podcasts von meiner Seite über und zu ihm. Da war er noch nicht Bundestrainer, aber das nur als kleiner Shoutout in andere Episoden rein. Ich glaube, dass wir da an einem Punkt auch sind in der Arbeitswelt, wo wir wirklich die Dinge miteinander anpacken müssen und das auch als, so wie du es vorhin beschrieben hast, als Teil unseres Werkzeugkoffers mitnehmen müssen, ne? Und wenn man natürlich, so wie du auch merkst, wenn es da Interessenten gibt, die dann sagen, du kannst doch unseren Mitarbeitern jetzt nicht dieses Konzept beibringen, dann sind ja bei mir auf einmal alle weg. Mhm. Auch wieder so ein Gedankengang, der wahrscheinlich nichts mit der Realität zu tun hat, oder?
Nein, absolut nicht. Das ist die Angst, die einem auch irgendwie sagt, dass irgendwas nicht rund läuft im Unternehmen. Weil warum sollte die Person nicht wiederkommen? So, ne? Ja. Also vielleicht will sie weg, weil sie einen Lebenstraum hat, oder als Kind vielleicht schon immer mal irgendwas machen wollte, aber nie die Möglichkeit hatte und danach aber viel motivierter, voller Ideen und total energetisiert zurückkommt. So, und ich habe es ja selbst erlebt, ne, zweimal. Ich bin jedes Mal wieder zurückgekommen und ich habe dann auch die nächsthöhere Position mir gesucht und habe gesagt, so ja, natürlich traue ich mir das zu. Ich habe das und das jetzt auf der Welt erlebt und warum nicht auch das? Ich glaube, auch wir Frauen dürfen da noch mutiger werden, ne, auch uns Dinge zuzutrauen, wo wir jetzt vielleicht nicht zu 100% auf ein Profil passen. Und ich glaube einfach, dass man, genau, du hast das passiert halt durch diese großen Auszeiten und genauso wichtig, also ne, dass ich meine, diese großen Auszeiten kann sich halt auch nur mal nicht jeder leisten, ne? Und es soll auch ja natürlich nicht so weit kommen, dass jemand sagt, ich muss jetzt hier mal mehrere Wochen raus, weil mir geht's gerade nicht gut. Und darum, und dann kommen wir jetzt wirklich zu den Micro-Sabbaticals, habe ich halt diesen Ansatz entwickelt und zu sagen so, ja, man kann auch so viel dafür tun im Alltag, um halt kleine Auszeitinseln einzubauen. Und das ist alles nichts Neues in dem Sinne, dass ich da irgendetwas erfunden habe, was es vorher noch nicht gab. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe halt einfach nur meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, zusammengebracht mit dem Wissen, was ich habe, was ich von meinen Kundinnen und Kunden erlernt habe, immer dann wieder sehe, wenn ich in Unternehmen unterwegs bin, ganz egal, ob als Speakerin zum Thema mentale Gesundheit oder zum Thema Sabbaticals oder aber auch Workshops darüber halte oder ins Coaching gehe mit den Führungskräften. Und immer wieder ist dieses Jahr, ich weiß, was mir gut tut und ich müsste eigentlich mal. Und dann kommt das große Aber. Mhm. Und dann kommen da To-Dos ohne Ende, die sich auch niemals bis zum Ende abarbeiten lassen, weil wir wissen alle, dass sich diese To-Do-Liste einfach nicht wegarbeiten lässt. Es kommen neue Sachen dazu, das ist auch total normal. Und gleichzeitig stelle ich dann immer die Frage, was würdest du denn mit einer 25. Stunde am Tag machen, mit der du oder in der du nicht arbeiten dürftest? So, und ich brauche auch gar keine Antwort direkt von den Menschen, sondern ich schicke die einfach los mit dieser Frage und dann dürfen sie sich einfach mal Gedanken machen. Weil die einen Menschen brauchen Ruhe und Stille und wollen vielleicht in der Natur alleine unterwegs sein, weil sie sonst zu Hause nicht haben, weil die Familie da ist, weil Kinder da sind oder auf der Arbeit einfach ein großes Großraumbüro da ist und man nicht die Möglichkeit oder vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit hat, im Homeoffice zu arbeiten. Andere brauchen wiederum Gemeinschaft, ne? Die sagen dann so, oh, ich würde so gern in einen Chor eintreten. Und um diese Gemeinschaft zu fühlen, um kreativ zu sein, um den Kopf mal wirklich abschalten zu können. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Schöne dabei ist, dass bei diesen Micro-Sabbaticals jeder für sich selber entscheiden kann, was einem gerade eben gut tut. Und genau. So viel erstmal dazu.
Lass uns, bevor uns die Ja klar Episode ausartet, mit Blick auf die Uhr ausartet, ja, nicht im Sinne von, das ist hier inhaltlicher Käse, sondern im Gegenteil, zeitlich gesehen, ja, versuche ich die Dinge ja immer so ein bisschen einzukesseln bei einer guten halben Stunde. Du hast ein paar Mal gesagt, dass du mit deinen Kunden ja auch schon darüber gesprochen hast, also solche Formate auch schon umgesetzt hast. Mhm. Was ist denn, wenn wir bei den Micro-Sabbaticals jetzt mal kurz bleiben, hast du da 2, 3 konkrete Formate, die jetzt schon mehrere Unternehmen, mehrere Mitarbeitende unabhängig voneinander umgesetzt haben? Mhm. Was sind so diese Top 3 an Micro-Sabbaticals-Formaten oder gibt es das gar nicht?
Doch, das gibt es. Also das Format, was am meisten bisher durchgeführt worden ist, unter anderem auch zuletzt bei Meine Krankenkasse in Berlin. Und da sieht man ja schön, eine Krankenkasse findet das Thema Prävention nicht nur nach außen hin interessant, sondern auch nach innen. Und dann sage ich mir, ja, wie authentisch bitte kann man sein? Mhm. Und da haben wir es so gemacht, dass wir einen Workshop hatten, einen Tagesworkshop zum Thema Micro-Sabbaticals. Da geht es erstmal darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wo steht man gerade? Wie viel Zeit, wie viel Freizeit hat man tatsächlich? Und was davon ist mit anderen Verpflichtungen irgendwie versehen? Was hat man damals gemacht? Was möchte man gerne machen? Was hat man, wollte man schon immer anfangen? Also es können Micro-Sabbaticals sein im Rahmen von 2 Minuten. Das heißt, es kann eine Meditation sein, es kann eine Atemtechnik sein. Dinge, die man vielleicht auch noch nicht ausprobiert hat, aber einfach nur mal davon gehört hat und dann sagt so, vielleicht teste ich das einfach mal. Es kann aber genauso gut, weiß nicht, ein Spaziergang in der Mittagspause sein, wo ich halt ohne Smartphone in der Hand, ohne Podcast auf den Ohren und dann erwische ich mich ja selber dabei, ne? Ich zähle mich ja dazu und bin da ein kleiner Wissensjunkie, neugierig, so wie ich bin. Und genau, aber das halt mal bewusst zu Hause zu lassen. Das heißt, Micro-Sabbaticals haben immer damit zu tun, ganz bewusst etwas zu tun, ohne Smartphone.
Ja.
So, wenn das Smartphone, also es kann unterstützend sein im Sinne von, ich packe mir ein YouTube-Video auf die Ohren mit einer Klangschalen-Meditation zum Beispiel. Das mache ich jeden Mittag. Ich lege mich 10 Minuten auf die Couch und ich schlafe währenddessen ein und bin danach energetisiert, wie als wenn ich 8 Stunden durchgeschlafen hätte. So, das glauben mir viele Menschen nicht und ich sage, naja, probier es doch einfach selbst mal aus. Und das ist der größte Punkt, dass man während dieses Workshops inhaltlich ins Bewusstsein kommt und dann aber auch in die Umsetzung, indem man neue Micro-Sabbaticals für sich findet und das dann halt aber auch im Buddy-System über mehrere Wochen ausprobiert, wir zwischendurch nochmal ein Check-in haben online und am Ende nochmal einen halben Tag zusammensitzen, um zu schauen, was hat sich getan in den letzten Wochen. Weil so wird es wirklich, ne, so kommt es in den Alltag hinein und so bleibt es auch. Das heißt, aus diesen Micro-Sabbaticals werden auf einmal Routinen und ne, wir wissen, wie lange es dauert, um so eine verdammte Routine aufzubauen. Ja, Zähne putzen können wir, machen wir regelmäßig, denken wir nicht drüber nach. Aber bis so eine Meditation oder so ein Spaziergang in Fleisch und Blut übergegangen ist, da dauert's, keine Ahnung, manchmal, ne, manche Stunden sagen 30, manche 66 Tage oder Male, die man es dann halt umsetzt. Ja. Auf jeden Fall ist es nicht leicht. Und wenn man das zusammen macht, dann ist das also ein Format, wo ich sage, das ist das Kraftvollste und das, was auch am meisten gebucht wird.
Und das ist, glaube ich, auch relativ einfach umsetzbar, ne? Weil da komme jetzt ich wieder mit meinem schönen Damoklesschwert über dem Ja klar Podcast. Wir haben kein Wissens- oder Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. So ist das. Und ich glaube, dass du uns da gerade auch was sehr Konkretes an die Hand gegeben hast, was man einfach umsetzen kann. Mhm. Die Herausforderung ist natürlich immer, das in den Arbeitsalltag, wie du schon gesagt hast, zu integrieren. Ne? Also wann wird es zur Gewohnheit beziehungsweise dann auch zur Routine wie Zähne putzen oder sowas. Mhm. Ne? Das finde ich immer einen ganz guten Vergleich. Mhm. Und ich glaube, da sind wir dann auch wieder, und das ist jetzt die schöne Rückkopplung zu ganz zu Anfang. Okay. Da sind wir dann auch bei Unternehmenskultur, dass Punkt eins, solche Workshops tatsächlich auch gebucht werden. Also, dass man sich nur nicht nur die Zeit nimmt, sondern dass man sich auch eine Expertin ranholt und dafür auch Geld ausgeben mag, weil da sowas darf nicht umsonst sein, ne? Weil dann hat es wahrscheinlich dann für die Firma auch wieder keinen Wert, so ungefähr, ne? Komplett losgelöst und andere Diskussion. Und der dritte Punkt ist, wenn solche Workshops angeboten werden und es sind auch Führungskräfte, vielleicht so Geschäftsführung mit dabei, die das unterstützen, dann ist es auch, dann ist es legitimiert in der Kultur, und dann werden Menschen, die dann solche Dinge umsetzen, auch nicht unbedingt belächelt, ne? Dann ist das wieder dieses von außen nach innen, und das finde ich sehr, sehr sinnvoll, das so umzusetzen. Ich tippe, Nina, um mit dir in den Austausch zu kommen, in die Shownotes packe ich auf jeden Fall deine Website, aber ich tippe, via LinkedIn können sich die Leute auch bei dir melden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Sehr gern.
Wunderbar. Packen wir alles in die Shownotes. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Für mich war das auch eine halbstündige Lernreise heute. Ich habe da auf jeden Fall was für mich mitgenommen. Und worüber ich jetzt tatsächlich für mich persönlich nachdenke, auf dem Weg nach Schwänzigen zu einem Nachmittagskaffee mit meinem Kumpel und ehemaligen Mitarbeitenden, was würde ich eigentlich in der Stunde 25 machen? Ich finde die Frage fantastisch.
Ja. Ich hätte es dir schon sagen können, dass du mir das jetzt noch sagst. Ich freue mich sehr drüber.
Und ich gebe euch da draußen Bescheid. Ich gebe auch dir Bescheid, Nina. Vielleicht mache ich sogar einen kleinen LinkedIn-Post draus. Danke dir für deine Zeit, für den heutigen tollen Podcast und hoffentlich auf bald, liebe Nina. Danke dir. Ciao, ciao.
Auf bald. Bis dann. Ciao, Stefan.
Ciao.